Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und ich spreche heute mit Dennis Maurer. Dennis Maurer ist derzeit als Strategy Lead, Head of Marketing und Controlling bei Tagal tätig, dem Stahl-Joint Venture von ThyssenKrupp und Ansteel in China. Zuvor hat er bei ThyssenKrupp Steel Europe im Produkt- und Portfolio-Management innerhalb der Vertriebsstrategie gearbeitet. Sein Schwerpunkt liegt auf der Koordination von Strategieinitiativen sowie der Durchführung und Leitung von Markt-, Wettbewerbs- und Portfolioanalysen und Digitalisierung des Unternehmenscontrollings. Sein Studium der internationalen BWL an der Universität Hamburg fokussierte sich auf Corporate Strategy, Innovationsmanagement und Sustainability mit Studienaufenthalten in Deutschland, Spanien und Australien sowie einer Abschlusspublikation am Fraunhofer Institut für Produktionstechnologie. Und mit dieser umfangreichen Erfahrung wird Dennis heute mit mir über das Thema grüne Stahlproduktion und ihrem Zusammenhang mit der Tech-Entwicklung in China sprechen. Dennis, herzlich willkommen bei China Impulse. Schön, dass du heute auch live aus China dabei bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Alexandra. Ich freue mich auf den Podcast.
Ich bin auch sehr gespannt auf unser Thema heute, weil ich zugeben muss, ich weiß nicht so viel über die Stahlproduktion weder in China noch in Deutschland. Deswegen werde ich heute auch ganz viel von dir lernen und ich bin sehr interessiert, was du dazu erzählen hast und wie dieses Thema auch in den Podcast reinpasst. Weil, wie gerade erwähnt, bist du ja aktuell entsendet durch ThyssenKrupp im Stahl-Joint-Venture Tagal in Dalian tätig. Und unser Thema heute grüne Stahlproduktion. Als erstes möchte ich dich fragen, warum ist die Stahlproduktion eigentlich ein Thema für einen Podcast über Tech-Trends im deutsch-chinesischen Kontext? Auf den ersten Blick würde man meinen, das ist eigentlich eine andere Richtung.
Ja, gerne. Grundsätzlich gesprochen ist Stahlproduktion sicherlich ein Eckpfeiler der deutschen, chinesischen, aber auch der globalen Wirtschaft. Stahl ist grundlegendes Material für sehr viele Industrien und Anwendungen. Man findet ihn in sehr vielen Bereichen, von Baustrukturen über Autokarosserien, große Produktionsanlagen, ne, bis zu quasi den Haushaltsgeräten, die du zu Hause nutzt, oder den Lebensmittelverpackungen. Aber halt auch bei Trends wie der Elektrifizierung, also nehmen wir mal den Motor im Elektroauto oder auch den Transformator in Elektroladesäulen. Überall wird Stahl benötigt und jede dieser Anwendungen stellt spezielle Anforderungen an das Material, sei es hinsichtlich der Festigkeit, der magnetischen Eigenschaften oder auch der Oberflächenbeschaffenheit. Und diese Vielfalt an Anforderungen macht Stahl, zumindest aus meiner Perspektive, zu einem ziemlich faszinierenden Technologieprodukt. Gleichzeitig zeigt uns es aber auch, wie komplex die Produktion dessen ist. Der Prozess umfasst alles, quasi von der Schmelze bis zum Walzen und der Endveredelung. Und aktuell liegt ein ganz großes Augenmerk darauf, genau diese Prozesse effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Und insbesondere hier liegt der Fokus ganz am Anfang des Produktionsprozesses. Die Automatisierung spielt sicherlich eine große Rolle, aber der Umweltschutz ist vielleicht in dem Kontext der wichtigste Aspekt. Und die Stahlindustrie ganz besonders steht hier vor großen Herausforderungen, die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren. Nehmen wir mal als Beispiel, und warum das Ganze auch so entscheidend ist, nur die Stahlindustrie allein, natürlich immer abhängig auch der Berechnungsmethode, ist für etwa 7-9% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Und daher rücken diese Produktionsmethoden oder Technologietrends in den Fokus. Und insbesondere aus Europa und China kommen hier sehr viele Trends. Und natürlich wir dann als Mitarbeiter der Stahlindustrie versuchen, diese Trends zu nutzen, zu implementieren und dementsprechend auch darauf aufbauen, den Klimaschutz voranzutreiben.
Ja, man hört, es geht ja viel auch um das Thema Klima, um den CO2-Ausstoß. Kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen, was man genau unter diesem grünen Stahl in diesem Zusammenhang versteht, bevor wir mehr ins Detail gehen in die Technologien?
Also grüner Stahl wird mit deutlich weniger CO2-Emissionen produziert. Und traditionell basiert die Stahlproduktion auf Verfahren, die sehr viel CO2 in die Atmosphäre blasen. In den letzten Jahrzehnten hat sich das natürlich durch Filteranlagen drastisch verbessert. Soll heißen, ne, die weiße Wäsche, die wir zum Trocknen raushängen, holen wir schon sehr lange nicht mehr braun wieder rein. Es bleibt aber trotzdem Fakt, dass konventionelle Verfahren sehr CO2-intensiv sind. Und grüner Stahl auf der anderen Seite setzt auf innovative Methoden, die ja insgesamt einfach weniger umweltbelastend sind. Insgesamt gibt es da viele Begriffe, CO2-armer Stahl, klimafreundlicher Stahl, dekarbonisierter Stahl. Alle bedeuten im Groben aber das Gleiche. Es gibt jetzt viele internationale Organisationen, Industrieverbände, Regierungsstellen, die in dem Kontext Anforderungen für diesen grünen Stahl definieren. Aber tatsächlich eine einheitliche globale Definition, die diese spezifischen CO2-Reduktionsziele vorgibt, die gibt es bisher noch nicht. In Deutschland, ganz interessant, ist im April letztens auf der Hannover Messe eine von der Wirtschaftsvereinigung Stahl vorgelegte Kategorisierung, namens LESS, also Low Emission Steel Standard, vorgestellt worden, die genau das versucht, diese Standardisierung zu erreichen. In der Vergangenheit ist Deutschland sehr stark in Normierung und Standardisierung gewesen. Gegebenenfalls ergibt sich auf dieser Initiative dann ein globaler Impuls. Bis dato gibt es diese globale Definition grünen Stahls nicht, sondern allgemein gehen wir von emissionsreduzierten Stahl aus.
Und ich möchte da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber mich würde schon interessieren, welche Technologien da auch in der Stahlproduktion angewendet werden, um den grünen Stahl herzustellen, also auch den CO2-Ausstoß, wie du gesagt hast, zu reduzieren. Was gibt es da für Schnittstellen auch zwischen verschiedenen Technologien vielleicht?
Ja, bei der Stahlproduktion muss nach der Erzaufbereitung das Roheisen hergestellt werden. Der Prozess beginnt dann quasi beim Eisenerz, das hauptsächlich Eisen und Sauerstoff enthält. Und um reines Eisen zu gewinnen, muss der Sauerstoff in diesen Verbindungen während des sogenannten Verhüttungsprozesses entfernt werden. Hierfür werden im Hochofen das Eisenerz, Koks, das ist quasi, ja, wir nennen das gebackene und dadurch gereinigte Kohle, sowie Zuschlagstoffe wie Kalkstein beispielsweise, geschichtet und auf sehr hohe Temperaturen erhitzt. Und dieser Kohlenstoff aus dem Koks reagiert dann mit dem Sauerstoff im Eisenerz und hierdurch wird dann der Sauerstoff entfernt und flüssiges Roheisen entsteht. So, und diese Entfernung des Sauerstoffs nennt man Reduktion. Und bei diesem Reduktionsprozess wird sehr viel CO2 aktuell in die Atmosphäre emittiert. Und genau da setzen wir quasi an und suchen nach umweltfreundlicheren Alternativen. Die CO2-Emissionen müssen deutlich runter. Und hier gibt es, um Beispiele mal zu nennen, eigentlich drei wesentliche Technologien. Das ist einmal die wasserstoffbasierte Direktreduktion. Ja, wie der Name schon vermuten lässt, verwendet diese Methode Wasserstoff anstelle von Kohlenstoff für den Reduktionsprozess. Wasserstoff reagiert mit dem Sauerstoff im Eisenerz und bildet Wasser anstelle von CO2. Und dieses umweltfreundliche, direkt reduzierte Roheisen, wir nennen das auch in der Branche kurz DRI, kann dann für den weiteren Stahlerzeugungsprozess benutzt werden. Und klar ist aber auch, dass besonders wenn der Wasserstoff aus erneuerbaren Energien stammt, natürlich dieser Prozess sehr klimafreundlich ist. Dann als zweites gibt es die elektrischen Lichtbogenöfen. Diese Öfen nutzen elektrischen Strom, um Schrottstahl zu schmelzen und ja, in neuen Stahl zu verwandeln. Der Stahl ist dann natürlich nicht nochmals belastet. Und bei der Stromversorgung, sei hier gesagt, gilt das Gleiche wie bei der Produktion des Wasserstoffs. Wenn der Strom für die Öfen aus erneuerbaren Quellen stammt, reduziert das dann natürlich die CO2-Emissionen weiter. Und als letztes Carbon Capture and Storage, genannt CCS. Diese Technologie fängt ja die CO2-Emissionen direkt an der Quelle ab und speichert sie sicher, anstatt sie in die Atmosphäre freizusetzen. Sprich, der eigentliche Produktionsprozess könnte jetzt bei diesem dritten Verfahren sogar der gleiche sein. Das alles in Kombination, also CCS mit wasserstoffbasierten Verfahren und auch elektrischen Lichtbogenöfen, kann dann für große Stahlunternehmen auch eine umfassende Strategie zur Emissionsreduzierung darstellen.
Ja, super spannend. Also es ist schon ein sehr spezifisches Thema, was ich bis jetzt noch gar nicht in diesem Podcast hatte. Und daher finde ich es besonders interessant, wie man da eben auch technologisch an die Sache dran geht und wie sich das weiterentwickelt. Und ich kann mich erinnern, wir hatten in unserem Vorgespräch über das Thema oder über die Themen Green Energy und Clean Energy gesprochen, in diesem Zusammenhang auch mit den erneuerbaren Energien. Kannst du da noch mal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen den beiden?
Ja, als Exkurs ganz relevant sicherlich. Beide Begriffe werden auch oft im Zusammenhang mit grüner Stahlproduktion verwendet. Green Energy stammt aus natürlichen, erneuerbaren Quellen, Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft, Geothermie. Diese Energiequellen verursachen entsprechend keine oder wenn überhaupt minimale Umweltbelastungen. Clean Energy umfasst ebenfalls erneuerbare Energien, kann aber auch Energiequellen einschließen, die geringere Emissionen verursachen als traditionelle fossile Brennstoffe. Beispiele wären hier Erdgas oder die zumindest in Europa debattiert stattfindende Kernenergie.
Und wir wollen ja auch insbesondere über China sprechen. Deswegen, welche Rolle spielt China weltweit in der Stahlproduktion? Zum einen allgemein, aber auch in der CO2-reduzierten Stahlproduktion.
Ja, China spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Was wahrscheinlich nicht verwundert, China ist der größte Stahlproduzent der Welt. Was aber gegebenenfalls schon für viele Zuhörer überraschend wird, auch mit Blick auf Indien oder westliche Staaten, China produziert mehr als die Hälfte des weltweiten Rohstahls. Im Jahr 2023, also letztes Jahr, produzierte China etwa 1 Milliarde Tonnen Stahl. So, und diese riesigen Produktionskapazitäten sind natürlich auch mit entsprechenden Exporten behaftet, beeinflussen dann natürlich die globalen Stahlpreise und auch die Verfügbarkeit auf den internationalen Märkten. Ja, und in der Entwicklung und dem Bau von CO2-reduzierten Produktionstechnologien hat China ebenfalls eine wachsende Bedeutung. Das hängt auch recht stark mit der chinesischen Regierung zusammen, die Ziele zur Reduktion von CO2-Emissionen für 2060 angesetzt hat, 2060 tatsächlich CO2-neutral zu sein. Ja, und diese politischen Ziele treiben natürlich die Stahlindustrie dann folgerichtig in Richtung nachhaltigere Produktionsmethoden. Ja, und diese zu entwickeln und umzusetzen und damit dann entsprechend auch den CO2-Abdruck zu reduzieren.
Und damit wir uns das ein bisschen konkreter vorstellen können, hast du da vielleicht auch ein paar Beispiele an aktuellen Projekten zwischen oder aus China und Deutschland? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das Ganze aktuell aussieht und wie sich die Stahlproduktion auch in Zukunft entwickeln wird, welche Rolle da die einzelnen Länder wie Deutschland und China spielen werden. So ein bisschen als Beispiel, wie es aktuell ausschaut und was die Zukunft bringen könnte.
Ja, also ein wirklich schönes Beispiel für Innovation der Stahlindustrie kommt aus China. Wo Baustil, das ist der größte chinesische Stahlhersteller, Anfang 2024 erstmals DRI in einer neuen wasserstofffähigen Anlage in der Provinz Guangdong produzierte. Hier ist der italienische Anlagenbauer Tenova mit im Boot. Ich würde wirklich sagen, ein Leitbeispiel aus meiner Sicht für die sino-europäische Technologiezusammenarbeit. Diese Anlage ist die größte ihrer Art in China, nutzt aktuell Erdgas, das mit Wasserstoff angereichert ist. Damit reduzieren sich selbstredend die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, auch weil zusätzlich Koksofengas eingesetzt wird, was wiederum recht neuartig ist. Die Produktionskapazität von 1 Million Tonnen DRI ist auch pro Jahr ziemlich beachtlich. Ein weiteres Beispiel aus China wäre Anstil, das ist das zweitgrößte chinesische Stahlunternehmen. Das hat im September 2022 ein Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff in Zusammenarbeit mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaft und der Shanghai-Universität gestartet. Was haben die gemacht? Sie haben fortschrittliche Elektrolyseverfahren zur Produktion von grünem Wasserstoff eingesetzt nutzten diesen dann in einem zweiten Verfahren zur Herstellung direkten Eisens. Und die Pilotanlage befindet sich im Anstilwerk in Inkow, hat eine Produktionskapazität von etwa 10.000 Tonnen Direkteisen pro Jahr. Man sieht hier natürlich direkt, ne, die Skalierung im Vergleich zum vorherigen Beispiel ist geringer. Aber die Kombination mit diesem ja sehr wichtigen Wasserstoff, mit der gemeinsamen Wasserstoffproduktion, ist hier umso interessanter. Ja, und um noch ein beeindruckendes Beispiel aus der Heimat zu nennen, ThyssenKrupp Steel in Deutschland baut am Standort Duisburg eine der weltweit größten wasserstoffbetriebenen Direktreduktionsanlagen mit einer Produktionskapazität von 2,5 Millionen Tonnen DRI. Das sind etwa ein Viertel, ein Fünftel der Gesamtoutputmenge des Unternehmens. Und das ist natürlich beachtlich als Transformationsschritt, auch wenn man das wiederum in Referenz setzt. Für die Zuhörer, ThyssenKrupp ist der größte Stahlproduzent in Deutschland. Und insgesamt soll das dann eine Einsparung von bis zu 3,5 Millionen Tonnen CO2 jährlich einbringen. Das zeigt, dass wir mitten hier in der Implementierung dieser Technologien sind, dass es hier ganz viele Tech-Trends gibt und dass die nachhaltige und CO2-neutrale Stahlproduktion in Zukunft auch möglich ist. Also Bezug nehmend auf die Frage, Alexandra, Deutschland und China werden beide entscheidende Rollen bei der Entwicklung und auch der Realisierung dieser Technologien spielen.
Ja, und ich glaube allgemein, auch wenn wir so ein bisschen von der aktuellen Diskussion zum Thema Abhängigkeit von China ausgehen, dieses Thema CO2-Reduktion und überhaupt Klimawandel und alles, was mit dem Klima zu tun hat, da kommt man ja auch gar nicht drum herum, dass Deutschland, Europa, überhaupt auch andere Länder der Welt mit China zusammenarbeiten, weil China ja nun mal, wie du auch schon erwähnt hast, sehr viel CO2 ausstößt, aber auch sehr viel dagegen macht oder sehr viel entwickelt technologisch, um die Ausstöße auch zu reduzieren.
Ja, ich bin da komplett deiner Meinung. Ich glaube, in bestimmten Sektoren macht es durchaus politisch Sinn, darüber nachzudenken, Abhängigkeiten zu reduzieren. Aber bei tatsächlich diesen globalen Herausforderungen wie der Klimakrise müssen wir unser technologisches Know-how, müssen wir den Pragmatismus beispielsweise Chinas nutzen, diesen Herausforderungen zu begegnen. Und das können wir nur gemeinsam tun.
Und ja, da sind wir ja auch schon so ein bisschen beim Blick in die Zukunft. Was würdest du denn sagen, wo die Reise hingeht, was vielleicht Deutschland und China auch voneinander lernen können, vor allem auch aus dieser technologischen Perspektive? Es geht ja in diesem Podcast vor allem das Thema Tech-Trends und Technologie zwischen China und Deutschland, China und dem deutschsprachigen Raum. Was ist deine Meinung dazu, was die zwei Länder auch voneinander lernen können in diesem Thema Stahlproduktion und in der CO2-reduzierten Stahlproduktion vor allem?
Ja, also die Zukunft der Stahlproduktion wird stark von der Fähigkeit zur Anpassung und der tatsächlichen Realisierungskraft dieser nachhaltigen Technologien geprägt sein. Nicht unerheblich, eher wesentlich wird dabei auch in Deutschland wie auch in China die politischen Rahmenbedingungen sein. Ich bin ganz sicher, die Staaten, Unternehmen, die das erkennen und entsprechend handeln, bleiben auch in Zukunft wettbewerbsfähig. Deutschland und China haben das Potenzial, zusammenzuarbeiten, Technologie und Wissen auszutauschen, um eine ja, zentrale Rolle auch bei der Gestaltung einer umweltfreundlicheren Stahlproduktion zu spielen. Ich hatte es ja gerade schon kurz erwähnt, ne? China ist bekannt für seine Fähigkeit, neue Technologien schnell zu implementieren und zu skalieren. Das ist, wer deinen Podcast hört, wirklich irrelevant, ob sich im E-Commerce, innerhalb Legal Techs oder halt in der Stahlindustrie ereignet. Das ist ein ganz starkes Fund Chinas. Und deutsche Unternehmen können von diesem Umsetzungstempo lernen. Sie können ihre eigenen Prozesse beschleunigen. Gleichzeitig kann die starke staatliche Unterstützung in China für nachhaltige Technologien als Modell dienen. Diese Art der Unterstützungsmechanismen müssen wir in Deutschland und Europa weiter fördern und stärken, bei zum Beispiel den Themen, ne, Bau der Produktionsanlagen, aber auch der damit einhergehenden Infrastruktur. Deutschland und Europa können auf der anderen Seite einerseits hochwertige technologische Lösungen anbieten. Ich hatte ja beispielsweise den europäischen Anlagenbauer für den größten chinesischen Stahlhersteller genannt. Andererseits können die hohen hiesigen Umwelt- und Sicherheitsstandards als Vorbild dienen für China, um die Nachhaltigkeit und Sicherheit dieser Produktionsprozesse zu erhöhen. Und ich bin wirklich überzeugt, ne, mit den Stärken beider Regionen sind wir global gut aufgestellt. Und deswegen müssen wir diese Zusammenarbeit immer wieder betonen, damit wir tatsächlich grüne Stahlproduktion erfolgreich machen.
Ja, sehr wichtiges Zukunftsthema. Man hört es raus. Ich habe heute auch ziemlich viel von dir gelernt. Wie gesagt, ich kannte mich mit der CO2-reduzierten Stahlproduktion oder auch überhaupt mit der Stahlproduktion zwischen China und Deutschland gar nicht so gut aus für unserem Gespräch. Aber ich nehme jetzt selber einiges mit. Und wo können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dich denn online finden, wenn sie sich mehr mit dir zu diesem Thema austauschen möchten?
Gerne auf LinkedIn. Dort können wir uns vernetzen, austauschen.
Sehr gut. Ich verlinke auf jeden Fall auch dein LinkedIn-Profil in den Shownotes. Und zum Schluss noch zwei Fragen, die ich jedem meiner Interviewpartner stelle. Zum einen, hast du eine Empfehlung, welche Internetressource oder welches Buch sich unsere Zuhörer und unsere Zuhörerinnen anschauen sollten, um China besser zu verstehen?
Ja, sicherlich ist The China Project eine sehr gute Informationsquelle. Das ist eine New Yorker Plattform, die sich auf Nachrichten mit Fokus auf China spezialisiert hat. Dabei deckt sie wirklich eine breite Palette ab von Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Technik, Kultur. Aus meiner Perspektive finden sich da sehr hochwertige Berichte, unabhängig und ausgewogen. Auf der, wenn wir jetzt mal als Alternative, eine deutsche Alternative benennen wollen, in letzter Zeit Table Media, das publizierte China Table, ist ebenfalls sehr umfangreich und gut recherchiert. Und du hattest ja noch nach einem Buch gefragt. Tatsächlich würde ich China-Kinder moderne Rebellen einer alten Welt nennen. Das ist wahrscheinlich eines der ersten Bücher zu China, die ich gelesen habe. Es gibt zahlreiche Psychogramme zum chinesischen Volk, die ausgesprochen gut sind. Das Buch ist deutlich weniger abstrakt, ziemlich individuell. Es umfasst 30 Kurzporträts junger Chinesen, die ihre Lebenswege, Werte, Meinungen in Interviews schildern. Für mich tatsächlich ein ganz tolles Buch, was die Meinungsvielfalt, die Themen dieser jungen Generation ganz direkt und auch uninterpretiert wiedergibt.
Ja, ich mag diese Frage zu den Empfehlungen total gerne, weil meistens kommen Plattformen oder Empfehlungen, die ich schon kenne, weil ich immer meine, dass ich mich ganz gut auskenne mit den China-Themen. Und dann kommt aber immer mal wieder eine Empfehlung, von der ich noch nicht gehört habe, wie zum Beispiel das Buch China-Kinder, kenne ich tatsächlich noch nicht. Klingt aber nach einem sehr guten Thema, muss ich mir unbedingt anschauen. Ich hatte vor kurzem auch Young China von Zach Dickwald gelesen. Und er spricht ja auch über die neuen Generationen in China und über die gesellschaftlichen Entwicklungen auch in den letzten Jahren. Das Buch China Kinder klingt etwas ähnlich. Also das muss ich mir unbedingt angucken.
Ja, also wirkliche Empfehlung. Und wenn man sich überlegt, dass China 1,4 Milliarden Menschen im Land hat, kann man sich natürlich die Breite an verschiedenen Menschen vorstellen, die auch hier leben und ja, die hier auch denken und ihre eigene Perspektive auf das Land haben.
Ja, das stimmt. Ja, und zum Schluss noch, wenn du nur eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich die aktuellen Top 3 Themen, Top 3 Trends in der chinesischen Tech-Welt?
Ja, ich will es ganz abstrakt machen mit dem Blick auf langfristige Trends, wären das sicherlich das Thema Green Energy. China hat enorme Kapazitäten erneuerbarer Energieproduktion aufgebaut und plant, die auch weiter auszubauen. Weltweit am meisten tatsächlich im Bereich des Solar- und Windenergie. Zum Beispiel betreibt China den größten Solarpark der Welt in der Tengger-Wüste, hat aber auch umfangreiche Offshore-Windparks jetzt installiert. Als zweites 5G und Telekommunikation. China ist weltweit führend im Ausbau von 5G-Netzwerken, forscht auch bereits an 6G und das ist und wird das Fundament sein für Themen wie Smart Cities, intelligente Verkehrssysteme, autonomes Fahren, intelligente Fertigungen. Das wird also sehr, sehr wichtig. Und drittens, China investiert natürlich auch massiv in KI-Forschung und auch deren Anwendungen. Ich sehe da auch ein richtiges Race zwischen den USA und China. Das wird alles umfassen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Jemand, der wie ich jetzt in China lebt, man erlebt KI in jeder chinesischen Stadt sichtbar in Form von Gesichtserkennung, Spracherkennung, teilweise sogar Robotik bis hin zu Gesundheitsdiensten. Und für mich sind das zusammengenommen sicherlich die Trends, die global besonders prägen werden und die in China ganz besonders. Gerade weil China strategisch natürlich durch die massiven Investitionen die Tech-Welt verändern werden.
Ja, das war nochmal ein guter Blick in die Zukunft, eine schöne Perspektive, wie sich das Thema weiterentwickelt und dieser Bereich weiterentwickeln wird. Dennis, vielen Dank, dass du heute da warst und vielen Dank für deine Einblicke in die Stahlproduktion.
Ja, Alexandra, es hat mich sehr gefreut. Viele Grüße nach Deutschland.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse – Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und zaijian!